Ein wunderschöner guten Morgen. Ich möchte heute Morgen mit uns einen der bekanntesten Psalme durchnehmen, und das wäre Psalm 23. Psalm 23, ein Psalm, der ja sehr oft gelesen wird, vor allem wenn man Abschied nimmt von jemand, und ich sehe eigentlich nicht so einen Grund dazu, sondern es ist ein Psalm, der uns ermutigen sollte. Es ist ein Psalm, der uns ständig ein Begleiter sein sollte, auch in Bezug auf unseren Alltag. Es ist eine Proklamation, der David weitergibt in Bezug auf Erfahrungen, die er gemacht hat, und seine tiefe Vertrauen in Gott. Aber ich möchte vorher noch mit uns beten. Ja, aber Vater, danke für diesen heutigen Morgen. Danke, dass du gegenwärtig bist. Danke, dass du eine wunderbare Botschaft für uns hast. Danke, dass du uns heute ermutigen und stärken willst durch dein Wort. Und so gib ihm Weisheit, es so zu verkündigen, wie du es gemeint hast, Herr. Gib uns offene Herzen, offene Ohren, offenen Verstand, um dies zu verstehen, was du uns durch dein Wort auch eine Botschaft weitergeben willst, Herr. Amen. Ja, lass uns öffnen Psalm 23. Und Psalm 23 kommt nach Psalm 22 natürlich. Und es hat aber einen Grund. Wir müssen sehen, dass die Psalme nicht einfach ganz los von dem nächsten und der vorigen Psalm gelesen werden sollte, sondern es hat alles seine Ordnung. Psalm 22 geht es um... Es ist ein prophetischer Psalm und der leidende Herr. Es geht um der leidende Hirte. Und dann kommt Psalm 23, wo wir lesen, ein Psalm Davids. Der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Er weidet mich auf grünen Auen und führt mich zu stillen Wasser. Er erquickt meine Seele. Er führt mich auf rechte Straße um seines Namens willen. Und wenn ich auch wanderte durchs Tal des Totenschatten, so fürchte ich kein Unglück, denn du bist bei mir, dein Stecken und dein Stab, die trösten mich. Du bereitest vor mir einen Tisch angesichts meiner Feinde. Du hast mein Haupt mit Öl gesalbt, mein Becher fließt über. Nur Güte und Gnade werden mir folgen mein Leben lang. Ich werde bleiben im Haus des Herrn, immer da. Dieser Psalm, durch David geschrieben, und es beginnt: Der Herr ist mein Hirte. Ja, wir lesen über den Hirte. In Hebräer 13, Vers 20 lesen wir, und lass uns öffnen, Hebräer 13, Vers 20. Und wir sehen auch, wie der Herr sich selbst als Hirte sieht. Wie der Herr selbst als Hirte beschrieben wird. Und so lesen wir in Hebräer 13, Vers 20 folgendes. 13, Vers 20. Der Gott des Friedens aber, der uns zum Herrn Jesus aus dem Tode heraufgeführt hat, den großen Hirte der Schafe, durch das Blut eines ewigen Bundes. Jesus Christus, er ist der große Hirte der Schafe. Er ist unsere Hirte. Ja, was ist eine Hirte? Es ist der, der uns in eine Ruhe hineinbringt. Und dieser Psalm 23, er zeigt, in welcher Ruhe der Psalmist gelebt hat. In welcher Zufriedenheit er gelebt hat. In welcher Sorglosigkeit er gelebt hat. Und das ist eine wichtige Botschaft für uns. Weil wie oft sind wir voller Sorge? Wie oft sind wir unzufrieden? Wie oft sind wir in einer Unruhe, weil wir wissen nicht, was kommt. Wir wissen nicht, warum. Wir wissen nicht, wie und wieso. Der Psalmist, er sagt ja selbst: Und wenn ich auch wanderte durchs Tal des Todesschatten. Also er hat auch anders erlebt. Es ist ja David, der Psalmist, der durch viele Kämpfe hindurchgehen musste. Der so ein junger Alter aber gelebt und erlebt hat, was es heißt, dem Herrn in jeder Lebenssituation zu vertrauen. Er sagt dem Saul, was ein junger Mann, vielleicht 16, 17, 18, sagt er: wie er mit Bären gekämpft hat, mit Löwen gekämpft hat. Er hat eine extreme, ich sage jetzt mal so, Erfahrung mit dem Herrn gemacht, weil er sagt, ich habe die Bären nicht durch eigene Kraft bekämpft, sondern der Herr war bei mir. Es war immer der Herr, der Herr, der Herr. Es ist ein, der Psalmist, er lebt in einer totalen Abhängigkeit vom Herrn. Und er weiß, dass der, der ihn führt, sein Hirte ist. Ja, wer ist dein Hirte? Das ist wichtig, der Verständnis von einem Hirte, weil der Mensch will oft sein Leben selber meistern. Er will vorangehen. Er will den Weg ebnen. Es ist oft eine falsche Selbstsicherheit. Nicht so bei dem Psalmist. Er sagt, der Herr ist mein Hirte. Und da, so beginnt dieser ganze Psalm. Und auf dem wird alles aufgebaut. Er ist der Quelle, aus der alles Weitere fließt. Der Hirte gibt mit dreierlei, gibt es uns weit. Er versorgt mich, er füllt mich, er beschützt mich. Was auch kommen mag. Wir haben es auch schon erlebt. Diese Beziehung mit unserem Gott, wo wir wirklich sagen können, er versorgt mich. Er ist meine Erfüllung. Er ist der, der mich beschützt in jeglicher Lebenslage. Ja, was war eine Hirte damals? Dieser Begriff Hirte ist uns vielleicht nicht mehr so bekannt. Aber ein Hirte ist der, der für seine Herde sorgt. Es geht um Fürsorge. Es geht um Wachsamkeit. Es geht um Nähe. Es geht um Wärme. Und nochmal, der Herr selbst, unser Herr Jesus Christus, er ist der große Hirte der Schafe, der seine Herde vorangeht, so wie wir es in Johannes 10, Vers 4 lesen. Er geht voran. Er kennt die Gefahren. Er weiß, was auf uns zukommt. Er ist schon zwei Schritte weit voraus. Er geht voran. Er ist der, der führt. Er ist der, der uns trägt. Dieses Bild sehen wir, der Hirte, der Lämmer trägt. In Jesaja 40, Vers 11. War es nicht er, der Israel geführt hat? Und dies bis zum heutigen Tag? Er führt sie in die Wüste hindurch. Und er wird sie bis zum Schluss führen, so wie wir es in der Offenbarung auch sehen. Und so lesen wir nochmal, der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts Mangel. Mir wird nichts Mangel. Fällt uns zwischendurch mal etwas? Oder zwischendurch denken wir, ja, dies und jenes wäre gar nicht so schlecht. Das stimmt. Vielleicht menschlich gesehen denken wir, uns mangelt etwas. Aber schlussendlich, unser ganzes Leben geht es ja um die Ehre Gottes. Wir werden es gerade noch sehen. Und so können wir, wie Jesus es selbst sagt, in Matthäus Kapitel 6, lass uns öffnen, Matthäus 6, sagt Jesus, wie wir unsere Prioritäten setzen müssen. Und wenn wir unsere Prioritäten richtig setzen, dann werden wir genau dies erfahren, was der Psalmist selbst auch erfahrt. Mir wird nichts mangeln. Und so sagt der Herr in Matthäus 6, Vers 33, trachtet vielmehr zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit, so wird euch dies alles hinzugefügt werden. Darum sollt ihr nicht sorgen um den morgigen Tag. Wir haben keinen Grund zum Sorgen. Er sorgt für uns. Wir müssen nur Prioritäten richtig setzen und wir müssen nur richtig fokussiert sein. Wie sollten wir fokussiert sein? Der Hirte, der vorangeht. Auf ihn sollte unser Blick sein. Und dieser Blick auf unseren Herrn hat damit zu tun, dass wir ihn kennen. Kennst du deinen Herr? Oder ist der Herr ein distanzierter Herr für dich? Weit entfernt. Welche Beziehung hast du mit deinem Herr und Heiland, der für dich gestorben ist? Heute werden wir vor dem Tisch des Herrn kommen. Und wir erinnern uns, was er für uns vollbracht hat. Ja, der große Hirte der Schafe, der für uns gestorben ist. Welche Beziehung habe ich mit ihm? Nochmal diese eine Frage, kenne ich ihn? David erkannte sein Gott, erkannte sein Erlöser, erkannte in Bezug auf seinen Alltag, und so sagt er, er lagert mich auf grünen Aue. Er weidet mich auf grünen Aue, übersetzt Schlachter. Er weidet mich auf grüne Aue, ja, für uns, grüne Aue in der Schweiz, überall ist es grün, ja. Wenn ich Besuch habe von Esther, sagen die immer, da ist ja nur noch grün alles, ja. Nicht politisch. Sondern es ist tatsächlich sehr grün. Und eine grüne Aue bei uns in der Schweiz zu suchen, ist kein Problem. Aber es ist der Psalmist, der es schreibt in der Wüste Judäa. Und er beschreibt es, du weißt, wo die grüne Aue sind. Und dorthin führst du die Herde. Der Herr führt sein Volk zur Ruhe. Der Herr weiß, was wir brauchen. Und wenn wir ihm als Hirte uns führen lassen, dann wird uns er dorthin führen, wo wir auch in der göttlichen Ruhe schlussendlich hineinkommen werden. Aber auch heute und jetzt ihm zu vertrauen, weil er weiß, was wir brauchen. Und er sorgt für uns. Es ist der Herr, der seine Allmacht und seine Allwissenheit einsetzt, um für sein Volk und für die Seine zu sorgen. Er ist ja Liebe. Gott ist Liebe. Der Herr ist Liebe. In Christus Jesus offenbart sich Liebe und er meint es gut mit uns. Ja, in jeder Lebenssituation, wenn wir seine Kinder sind, können wir sagen, er meint es gut. David hat es auch nicht mehr immer so einfach gehabt. Er musste auch den Zucht Gottes erfahren und wir kommen noch gerade dazu. Und schlussendlich musste er erkennen, diese Zucht war gut. Herr, du führst mich zu grüne Aue. Weiter. Und führt mich zu stillen Wassern. Es sind diese allgemeine, oder besser gesagt, das Wichtigste fürs Überleben ist Wasser. Du führst die Herde und es steht nicht zu einer Quelle, sondern stillen Wassern in Mehrzahl. Herr, du sorgst ständig für mich. Ganz praktisch kann es der Tau am Morgen sein, jetzt in Bezug auf die Herde. Können es Wasserquelle sein, können es Becher sein, wie man es in 5. Mose 8 lesen. Also er sorgt und praktisch auf uns. Genauso wie der Hirte zu grüne Aue führt, zu stillen Wassern führt, so bist du auch da. Und ja, was wissen wir vom Wort Gottes in Bezug auf Wasser? Johannes Kapitel 7 lesen wir. Johannes Kapitel 7 sagt der Herr selbst, er ist dort im Tempel und da lesen wir Vers 37. Aber am letzten, der großen Tag des Festes, stand Jesus auf, rief und sprach, wenn jemand dürstet, der komme zu mir und trinke. Wer an mich glaubt, wie die Schrift gesagt hat, und aus seinem Leib Ströme lebendige Wassers fließen, das sagte er aber von dem Geist, den die empfangen sollten, welche an ihm glauben. Denn der Heilige Geist war noch nicht da, weil Jesus noch nicht verherrlicht war. Also diese Verheißung, das Wasser, die göttliche Wasser zu bekommen, so dass wir nie mehr dürsten werden, ist vor allem in Bezug auf unsere Seele, auf unseren Geist, wo wir den Geist Gottes bekommen. Und aus uns aus werden Ströme lebendige Wassers fließen. Geschwister, ist das so? Ist der Herr in dir? Wohnt er in dir, sodass du selbst eine Quelle frischen Wasser wurdest? Nicht aus eigener Kraft, sondern durch Christus in dir. Ist es sichtbar, dass du, wie der Psalmist, in dieser Hoffnung lebst? In dieser Zuversicht lebst? Und genauso wie der Herr uns zum frischen Wasser geführt hat, wo er seinen Heiligen Geist uns gab, so sind wir schlussendlich auch eine Quelle frischen Wasser, aus einer Quelle, Heiliger Geist in uns. Er leitet mich, nochmal Vers 2, er weidet mich auf grünen Aue und führt mich zu stillen Wasser. Er erquickt meine Seele und führt mich auf rechte Straße. Er erquickt meine Seele. Und das ist interessant, das Wort, das hebräische Wort für erquickt, ne, heißt Nafshi Yeshovev. Bedeutet wörtlich, er bringt meine Seele zurück. Und am besten, wie können wir das verstehen? Er stellt sie wieder her. Der gebrochene Seele. Der Seele, der weit entfernt war. Herr, du bist es, der meine Seele wiederherstellst. Das können wir in Bezug auf die Ewigkeit verstehen. Wenn wir einmal ewig bei ihm sein und wo wir keine Frage und keine Träne mehr haben werden. Aber es gilt auch wie heute und jetzt. Wir haben nicht die Kraft, unsere Seele eigenhändig aufzurichten, aber er kann es. Wenn wir zerschlagen, wenn wir innerlich zerschlagen sind, wenn wir Kummer haben, wenn die Umstände dieser Welt uns Kummer hinzufügen, wo gehen wir hin? Wenn gewisse Lebensumstände uns zur Verzweiflung bringen, vielleicht sind das Eheprobleme, Probleme mit den Kindern, Enkelkindern, vielleicht gesundheitliche Probleme, wo gehe ich hin? Er erquickt meine Seele. Bei ihm ist Erquickung. Und nochmal, David, er erlebte vieles Negatives. Er wurde verfolgt. Er wurde von Gott gesalbt zum König. Und trotz dieser Salbung, trotz dieser Verheißungen Gottes, war es noch ein langer Weg, bis er König geworden ist. Er musste fliehen in der Wüste. Er wusste nicht, was morgen auf ihn zukommt. Aber in all dem kann er sagen, er erquickt meine Seele. Das heißt, er hat sich nicht irren lassen von einem momentanen Zustand. Oder die momentane Umstände, die rund um ihn waren. Sondern er wusste, beim Herrn ist Erquickung. Er erquickt meine Seele. Er führt mich auf rechte Straße. Und jetzt kommt ein Schlüsselvers. Um seines Namens willen. Es geht schlussendlich alles um ihn. Er, nochmal, erquickt meine Seele. Er führt mich auf rechter Straße. Er führt mich auf diesem Weg, der nicht mir gefällt, sondern ihm gefällt. Und wir müssen verstehen, dass seine Wege vollkommen sind. Er führt uns auf einen vollkommenen Weg. Aber er führt uns um seines Namens willen. Unser ganzes Leben hat ein primäres Ziel. Und was ist es? Ein Leben zur Ehre Gottes. Wenn wir Kinder Gottes sind, geht es nicht mehr um uns. Weil wir sind ja gestorben. Nicht wir leben, sondern Christus lebt in uns. So sollte es mindestens sein. Und auf diesem Moment haben wir nur ein primäres Ziel. Ein Leben zu seiner Wille, zu seiner Ehre, in jedem Bereich. Und das lesen wir immer und immer wieder. Auch Paulus, er betont es. Zum Beispiel, lass uns Kolosser Kapitel 3 öffnen. Kolosser 3, da sagt Paulus, ganz praktisch, sagt er Vers 17, und was immer ihr tut, in Wort oder Werk, das tut alles im Namen des Herrn Jesus und dank Gott dem Vater durch ihn. Vers 23, und alles, was ihr tut, das tut von Herzen als für den Herrn und nicht für Menschen. Unser ganzes Leben sollte ein Leben sein zu seiner Ehre. Seine Gnade ist schlussendlich die Ursache. Seine Ehre ist das Ziel all seines Kinder, ihm die Ehre zu geben. Ihm allein. Und wenn ich auch wanderte durchs Tal der Todesschatten, so fürchte ich kein Unglück, denn du bist bei mir. Dein Stecken und dein Stab, die trösten mich. Finstere Täler, Ander Luther übersetzt Todestal, finsterer Tal. Ja, was wird damit gemeint? Das sind Zeiten, wo man weder links noch rechts weiß. Zeiten, wo vielleicht ein großer Trübsal über uns gekommen ist, persönlich, vielleicht durch Krankheiten, vielleicht durch Verfolgung. Aber der Hirte musste ja die Herde führen. Und die Herde wurde oft geführt durch sehr schmale Wege. Aber der Hirte kannte den Weg. Er ging voran. Es ist dieser Weg, wo wir nie allein sind, weil er bei mir ist, für mich ist, mit mir ist, in mir ist. Und deshalb kann ich zu jeder Lebenssituation sagen, ja, auch dann, wenn ich durch Todesschatten oder finstere Täler hindurchgehe, kann ich sagen, Herr, du bist bei mir. So fürchte ich kein Unglück. Der Herr sagt selbst, der Jesus, fürchte euch nicht. Wir haben keinen Grund zu fürchten. Aber da kommt doch eine wichtige Ergänzung. Dein Stecken und dein Stab, die trösten mich. Ja, der Stecker. Warum ist der Stecker ihm ein Trost? Weil der Stecker wird im Wort Gottes als Zuchtrute gesehen. Als Zuchtrute. Ja, okay. Wenn wir Kinder haben, wer von euch hat Kinder? Ja. Die einen sind schon älter, da kann man nicht mehr so züchtigen und ermahnen und aber ja, wie ist das, wenn ein Kind einen falschen Weg geht, er tut etwas, wo er sich selbst in Gefahr hineinbringt? Was braucht es manchmal? Eine gewisse Züchtigung. Und man weiß, ein Kind fällt immer wieder in den gleichen Fehler hinein. Dann braucht es zwischendurch auch mal ein strengeres Wort. Züchtigung. Ja, mit dem Stecker, was macht der Hirte mit dem Stecker? Er schlägt der Hirte die Feinde der Herde weg und er züchtigt die Schafen. Beides. Also es ist uns zum Schutz gegenüber die, die draußen sind, und wiederum als eine Züchtigung der Herde, wenn sie einen falschen Weg führt. Weil wenn eine Schafe einen falschen Weg geht, dann haben wir einen Trost. Der Herr lässt uns trotzdem nicht allein. Er wird die ganze Herde hinter sich lassen und diese eine verlorene Schafe wird er suchen, bis er sie findet. Das ist ein wunderbares Bild auf der vollkommene Hirte Jesu Christi. Aber Züchtigung, ja Geschwister, auch wir brauchen manchmal Züchtigung in unserem Leben. Und Züchtigung, das hat sehr unterschiedliche Art und Weise, wie Gott uns züchtigt. Vielleicht tatsächlich manchmal durch finstere Täler hindurch. Durch Situationen, wo wir nicht einordnen können und auf einmal merken wir, genau in dieser Situation hat der Herr mir gezeigt, dass er für mich da ist. Dass er der ist, der es erlaubt hat, damit ich eben wieder fokussiert bin auf ihn. Wir in der Schweiz, wir erleben im Vergleich zu den meisten Nationen und Ländern der Erde einen sehr hohen Wohlstand. Und das Problem mit Wohlstand ist, dass wir den Blick nicht mehr oder die Abhängigkeit von Gott oft vergessen. Wir dürfen dankbar sein um den Wohlstand. Ja. Ich hoffe, dass wir dementsprechend auch vom Herrn gehen und sagen, Herr, danke, dass ich in so einem Land leben darf. Danke für eine gewisse Ordnung, für Gesetze und Regeln, die wir haben. Wenn wir mal einen Buße bezahlen müssen, weil wir zu schnell gefahren sind. Danke, Herr, dass du mich genau auch da wieder zeigst und züchtigst. Ja, ist auch eine Zuchtart. Ich reg mich auch manchmal auf, ja. Gerade letzt, bei uns war immer eine 60-Strecke. Und die 60er-Strecke war für mich immer klar. Kurz vor der 60er-Strecke kann ich Gas geben und dann 60 schön gemütlich fahren, weil vorher war es so langsam. Jetzt haben die das Schild gewechselt. Das Schild wurde weggeholt von 60. Und jetzt ist es einfach an 50er Strecke, wie es dann vorher war. Und ich ganz gewohnt, wie die letzten 20 Jahre an 60. Ja, könnt ihr mir vorstellen, ja. Und meistens ist es nicht ganz 60 am Tacho, dann ist es vielleicht 62, also ja, zwischen 40 und 120 Franken werden das werden. Und Züchtigung, schau auf die Schilder und nicht, die Macht der Gewohnheit ist manchmal schlecht. Ja. Ich muss noch mit denen diskutieren, aber ja, gut. Aber ja, so ist es. Manchmal brauchen wir auch in unserem Leben, ich meine, so eine Buße ist ja Banalität gegenüber viel größeren Sachen, wo in unser Leben hineinkommen. Vielleicht Situationen, wo wir toleriert haben. Und da brauchen wir die Züchtigung Gottes. Und die Züchtigung Gottes ist gut. Und wenn ein Vater oder eine Mutter seine eigenen Kinder nicht erzieht oder züchtigt, dann hasst er seine eigenen Kinder. Züchtigung heißt nicht, wie oft früher vielleicht gesagt wurde in der Altersschule, du nimmst dein Kind und dann gibt es mal 40 Schläge, minus eins. Ja? Nein, nicht das ist damit gemeint. Aber es hat damit zu tun, dass der Kind ganz klar erkennt, dass dies, was er macht, falsch war. Und du züchtigst ihn, weil du ihn liebst. Es ist aus Liebe. Weil du ihn von etwas bewahren willst, was total falsch ist, was ihn wegführen kann. Und ja, manchmal erleben wir Situationen in unserem Leben, wo wir nicht einordnen können, nicht verstehen werden. Und vielleicht viele Fragen haben mit Recht. Aber eines Tages, spätestens in der Ewigkeit, werden wir zurückblicken und sehen, wow, Herr, du warst der vollkommene Hirte. Und durch diese und jene Situation, wo du in meinem Leben erlaubt hast, hast du mich von dieser und jenes bewahrt. Hast du mich gezüchtigt. Hast du mir gezeigt, was wirklich gilt. Ja, wir brauchen es. Dein Stecken, aber nochmal, dein Stecken. Warum dienen sie als Trost? Weil ich weiß, du meinst es gut und wenn du mich züchtigst wie ein Vater seine Kinder, so meinst du es richtig und gut. Auf der anderen Seite wiederum, Schutz. Du bist da. Und wie der Hirte, der vorangeht und seine Herde schützt und der Stecke war ja auch da, um zu schützen gegen Feinde. Dazu diente aber auch den Stab. Dein Stab. Der Stab, ja, wer geht manchmal wandern? Ja, was habt ihr meistens dabei? So ein Stock, der teleskopisch, heute sind die ganz modern, damals war es einfach ein Stab. Ja. Aber der Stab diente tatsächlich zu Stütz. Es diente dazu, aber auch wiederum als Schutz gegenüber Feinden. Aber es war vor allem da, es war der Hirtenstab, der voranging. Und so führt auch, so schützt und führt und bewahrt uns der Herr durch den Heiligen Geist, der in uns wohnt. Dein Stecken und dein Stab, Herr, du meinst es gut. Du rüstest, und da steht weiter, Vers 5, du bereitest vor mir einen Tisch angesichts meiner Feinde. Du bereitest einen Tisch. Um was geht es da? Herr, du bist immer da. Nach dem finsteren Tal folgt was? Der Tisch des Herrn. Ich glaube, was wir heute durchnehmen, das Tisch des Herrn, Abendmahl, hat auch damit zu tun, was da steht. Schlussendlich, Herr, weiß ich, dass alles zum Besten dient. Und so darf ich in diesem finsteren Tal wissen, dein Stecker und dein Stab, sie führen mich, sie trösten mich. Weil es liegt etwas, was noch auf mich erwartet. Das können wir in Bezug auf die Ewigkeit sehen, aber auch auf irdische Sachen. Du bereitest vor mir einen Tisch angesichts meiner Feinde. Angesichts meiner Feinde. Der Herr will Gemeinschaft mit uns haben. Und Mahlzeit war immer ein Zeichen der Gemeinschaft. Ich bin immer bei dir. Und schlussendlich werden wir mal ewig gemeinsam sein. Du wirst mal ewig bei mir sein. Und dies sollte uns nie weg sein. Vers 6 lesen wir. Und ich werde bleiben im Haus des Herrn, immer da. Das war immer dieser Wunsch eines Davids. schlussendlich beim Herrn zu sein. Und so dürfen wir auf unser irdisches Leben sagen, Herr, du sorgst. In der Situation, wo David sich befand, du bereitest vor mir einen Tisch angesichts meiner Feinde. Es waren ja viele Feinde, die David hatte. Es waren Saul, es waren andere. Und schlussendlich war wer der Sieger? Schlussendlich war es immer David. Aber auch David musste lernen, trotz Gottes Verheißung durch finstere Täler hindurchgehen. Und schlussendlich war er aber Sieger. Und auf dem, wie David hoffte und wusste, was auf ihm zukommt, sollten wir auch immer wieder nach vorne blicken. Was geschieht, wenn Christen zurückblicken? Wenn wir zurückblicken, werden wir oft verbittert, werden wir oft traurig, vielleicht wegen eigener Fehler. Aber oft blicken wir zurück, eher, weil wir denken, was haben wir verpasst? Wir blicken zurück, weil wir sehen, wie andere uns vielleicht vieles Übles angetan haben. Und da kommen oft, wenn wir zurückblicken, Frust kommt hervor. Vielleicht auch Rachegefühle. All das bringt nichts. Wir müssen nach vorne blicken. Auf Hoffnung hin. Auf Christus. Einmal ewig bei ihm zu sein. Und Paulus sagt, Philipper Kapitel 3, ich vergesse, was hinter mir liegt. Und er hat immer dieses eine Ziel vor Augen. Auf Christus hin. Du bereitest vor mir einen Tisch angesichts meiner Feinde. Du hast mein Haupt mit Öl gesalbt. Mein Haupt mit Öl gesalbt, ja, wer wurde gesalbt? Es ist eine Metapher auf Königswürde. Der König wurde mit Öl gesalbt, hin zu seinem Amt. Es gab einen Prophet, der hat zwei Könige gesalbt. Das war Samuel, ein Saul und ein David. Sie wurden mit Öl gesalbt. Es ist eine Metapher nochmal. Herr, wie der König mit Öl gesalbt wurde, so auch ich vor dir. Es ist diese Fülle in Gott, diese Fülle in Christi, dieser ganze Reichtum, dieser Reichtum, wo ich durch ihn haben. Und ja, sind wir nicht Königskinder? Durch Jesus Christus? Wir kommen zum Tisch des Herrn und wir erinnern uns, was wir mal waren und zu was wir geworden sind durch Gottes Gnade. Und so dürfen wir wirklich sagen, dass du hast mein Haupt mit Öl gesalbt. Mein Becher fließt über, in Christus fließt alles über. Der Herr gibt ihm Überfluss. Jesus sagt, Johannes 4, Vers 14, dass wer an ihm glaubt, wird nicht mehr dürsten. Darüber hinaus wird er so viel bekommen, dass aus seinem Leibe nochmal Ströme lebendige Wasser zu anderen fließen. Ja, aus uns aus. Der Geist Gottes ist in uns hineingeschüttet und er wohnt in uns und wir sind eine Quelle lebendiger Wasser. Durch den Geist Gottes, durch dies, was am Kreuz von Golgatha geschah. Nochmal dieser Vers, du bereitest vor mir einen Tisch angesichts meiner Feinde. Du hast mein Haupt mit Öl gesalbt, mein Becher fließt über. Und dann der letzte Vers, nur Güte und Gnade werden mir folgen, mein Leben lang. Und ich werde bleiben im Haus des Herrn, immer da. David, konnte er dies wirklich so sagen? Hat er nur Güte und Gnade erlebt? Ja, wenn wir sein Leben anschauen, wenn wir die ganzen Kämpfe anschauen, wenn wir sehen, wie er tief in Sünde gefallen ist, und trotzdem kann David irgendwann zurückblicken. Und wir müssen sehen, dieser Psalm ist ein inspirierter Psalm. Es ist ein Psalm, wo schlussendlich ein Bild ist auf Christus, was wir durch Christus haben. Und durch Christus können wir sagen, nur Güte und Gnade werden mir folgen, mein Leben lang. Durch Christus können wir zum Gott der Vater kommen und aber Vater sagen. Und wir wissen, er hat alles im Griff. Egal was geschieht in meinem Leben, weil ich sein Kind bin aus Gnade, kann mir nichts wegreißen von der Liebe Gottes, die durch Jesus Christus uns offenbart worden ist. Dass er nur gut mit uns meint, schlussendlich. Und so dürfen wir dies auch als Verheißungen nehmen. Nur Güte und Gnade werden mir folgen, mein Leben lang. Und dann kommt nochmal dieser Höhepunkt. Und ich werde bleiben im Haus des Herrn, immer da. Für David war immer dies so eine Passion, den Tempel Gottes aufzubauen. Durfte aber nicht. Er durfte es nicht, weil Blut auf seiner Hand war. Aber er bereitete alles vor. Gott selbst gab David die Pläne des Hauses Gottes. Und Salomo hat es schlussendlich aufgebaut. Aber es war diese Sehnsucht, und darum wollte er auch den Tempel bauen, dort sein, wo Gott ist. Sollte nicht dies auch unsere Sehnsucht aller sein? Sollte dies nicht auch unser Alltag prägen? Dieser Blick nach vorne. Und dieser Blick nach vorne wird uns das heute und jetzt auch prägen. Weil wir werden unsere Ziele und unsere Prioritäten ganz anders setzen. Wir werden uns nicht mehr so stark mit das Heute und Jetzt beschäftigen. Mit momentaner, sag jetzt mal, Nöte, wo wir hindurchgehen, auch die finstere Täler, wo wir hindurchgehen, weil in der finstere Tal gibt es ganz hinten noch einen Lichtpunkt. Und dorthin blicke ich, auf Christus hin. Auf dem Tag, einmal ewig bei ihm zu sein. Und ich glaube, das können wir immer und immer wieder erwähnen. Nein, sollten wir immer und immer wieder erwähnen. Der Herr ist da. Er ist für uns, er ist mit uns und er hat uns eine feste Zuversicht gegeben, wenn sein Geist in uns wohnt, einmal ewig bei ihm zu sein. Und somit, das heute und jetzt, sollte ein Leben sein zur Ehre Gottes. Lass uns kurz noch Philipper Kapitel 3 öffnen. Philipper 3, da lesen wir, und Paulus sagt, Vers 12, nicht, dass ich es schon erlangt hätte oder schon vollendet wäre. Ich jage aber danach, dass ich auch ergreife, wofür ich von Christus Jesus ergriffen worden bin. Brüder, ich halte mich selbst nicht darüber, dass ich es ergriffen habe. Eines aber tue ich. Ich vergesse, was dahinter ist und strecke mich aus nach dem, was vor mir liegt und jage auf das Ziel zu, den Kampfpreis der himmlischen Berufung Gottes in Christus Jesus. Ich jage, ich habe dieses Ziel vor Augen und ich lasse mich nicht irren. Das Alte ist vergangen. Ich blicke nach vorne. Mein ganzes Leben hat ein Hauptziel. Ein Leben zur Ehre Gottes. Wir sind auf der Durchreise und das heutige und jetzt gilt für die Ewigkeit. Deshalb, lass uns genauso wie der Psalmist der Herr sehen als unser vollkommener Hirte, der uns nie alleine lässt. Nochmal, egal in welcher Lebenssituation du dich befindest, egal wie du dich fühlst, egal durch welche Kämpfe du hindurchgehst, kannst du eins immer vor Augen haben. Der Herr hat alles im Griff. Alles. Er ist der vollkommene Hirte. Und wenn nochmal du vielleicht zurück bist und sagst, nein, es ist hoffnungslos. Ein Beispiel vielleicht, dein Ehepartner, der ungläubig ist. Deine Kinder, die ungläubig sind. Eins musst du wissen, der Herr weiß es. Und für dich sieht es vielleicht hoffnungslos aus. Aber die hoffnungslosen Fälle, für Gott, ist nichts. Aber er hat seine Zeit. Und dies sollten wir lernen. Überlass es Gott, vertraue aber ihm. Lege es bei ihm ab, geh zu ihm als Hirte, er hört dich. Und er hört. Deine Gebete werden erhört, er hat es verheißen. Nein, wenn du für einen Ferrari betest, dann nicht. Weil dann betest du nach dem Fleisch. Aber der Herr gab dir deine Kinder. Der Herr gab dir eine Ehefrau, einen Ehemann. Und du darfst, du solltest für sie beten, weil er Gebete erhört. Aber überlass es einfach Gott. Manchmal wollen wir wenig auch Gott sein, indem wir etwas zwingen wollen, was wir nicht zwingen können. Es war eine Frau, die hat schon lange dafür gebetet, dass ihr Mann endlich mal gläubig wird. Und da war ein Evangelist unterwegs und ja, da hat sie gedacht, wenn ich den Evangelist zu mir nach Hause einlade, dann bekehrt sich mein Mann. Ja, ist doch ein guter Gedanke, nicht? Aber sie hat ihm ja schon 20 Jahre gepredigt. Ja, also er wusste schon alles. Und der Evangelist, ja okay, nahm diese Einladung wahr, er wusste schon, warum er eingeladen wird. Und der gute Mann, der war Lokführer. Und der ganze Abend hat der Evangelist mit dem Mann über Lokführung geredet, ja, über Züge geredet, über Strecke geredet, aber über das Evangelium nicht ein Wort. Am Ende des Tages hat er sich bekehrt, der Mann. Er hat sich bekehrt, er sagt, ah, Christen können auch ganz anders sein. Ja. Und ja, es ist einfach oft, lebt Christus, weil die Kinder haben schon alles gehört. Der Ehemann, die Ehefrau hat schon alles gehört. Unsere Freunde im Arbeitsplatz, nachdem ihr ihn so 10-mal gepredigt habt, sie haben alles gehört. Aber der größte Predigt ist unser Leben. Und diese Predigt beginnt wo? Indem wir dem Hirte alles anvertraut haben. Er weiß es doch. Er weiß, was du brauchst. Und er weiß auch um deine Kinder, dein Ehemann, Ehefrau, Arbeitsplatz und so weiter. Er weiß es. Bring es ihm. Leg es bei ihm ab. Und lebe ein Leben in einer totalen Abhängigkeit von der vollkommenen himmlischen Hirte. Jesus Christus, der große Hirte der Schafe, der sein Leben gab, um die Seine zu erlösen. Er gab sein Leben. Und das ist der Grund, warum wir auch heute da zusammen sind. Wir kommen jetzt zum Tisch des Herrn. Und wir lesen nochmal Vers 5. Du bereitest vor mir einen Tisch und da steht angesichts meiner Feinde. Ja, der Tisch des Herrn, wo wir jetzt zusammenkommen. Es ist tatsächlich angesichts der Feinde Gottes. Weil wir proklamieren gegen das sichtbare und unsichtbare Welt, wie in unserer Taufe, wenn wir das Abendmahl zu uns nehmen. Wir gehören Christus. Wir gehören ihm und ihm allein. Er ist der Hirte. Er ist der, der uns führt. Und wir erinnern uns, was er für uns vollbracht hat. Und dieses Mal sollte uns auch ganz fokussieren wieder. Nicht auf uns zu schauen, nicht auf das Heute und Jetzt zu schauen, weil dieses Mal ist eine Verkündigung. Der Herr kommt wieder. Und ich gehöre ihm. Und ich werde ewig bei ihm sein, weil sein Blut vergossen worden ist. Weil er sein Leib gab, dort am Kreuz von Golgatha. Weil Gott der Vater uns so sehr geliebt hat. Der vollkommene Hirte gab sein Leben, damit wir tatsächlich fokussiert sein können, auf ihn blicken, auf das, was uns noch erwartet. Und deshalb der momentane Leid, Schmerz und Pein, durch Versuchungen, wo wir hindurchgehen, durch Trübsäle, wo wir hindurchgehen, ja, sogar Todesschatten, all dies sind nichts gegenüber einer Ewigkeit in der Gegenwart Gottes. Und dies erwartet uns. Und ja, wir dürfen bewusst beim Herrn ablegen. und sage, Herr, ich nehme es von deiner Hand, auch meine Lebenssituation, und ich will es zu deiner Ehre führen. Amen.